B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dem deutschen Journalismus fehlt etwas. Es gibt die Reportage, es gibt Berichte, es gibt Kommentare und es gibt Essays. Was fehlt? Aufwendig recherchierte Stücke. Lange Zeit standen dafür einzelne Redaktionen, der Spiegel natürlich oder Monitor beim Westdeutschen Rundfunk oder einzelne Personen, Hans Leyendecker erst beim Spiegel, dann bei der Süddeutschen Zeitung oder auch Günter Wallraff. Was fehlte, waren so eine Art Recherchestrukturen, Geld, Zeit. Das scheint nun nachgeholt zu werden. Es gibt Rechercheredaktionen in den vergangenen Jahren immer mehr in Deutschland. Doch was machen die da eigentlich? Was für Produkte entstehen da? Mehr Handwerk, die Recherche kommt. Unser Thema in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ich bin Sven Preger. Schönen guten Abend. Mehr Handwerk, die Recherche kommt. Das ist unser Thema in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Offenbar hat es da irgendwie einen Sinneswandel in den vergangenen Jahren in Deutschland gegeben. Denn es gibt, was es vorher, sagen wir mal, vor 10 Jahren nicht so stark gab, echte Rechercheredaktionen. Egal ob beim Norddeutschen Rundfunk, beim Stern, bei der Süddeutschen Zeitung gibt es mittlerweile auch eine Struktur. Und auch bei der WAZ in Essen. Und der Leiter der Rechercheredaktion, der ist jetzt hier, David Schraben. Schön, dass du da bist.
Ja, guten Abend.
Außerdem bist du Vorstandsmitglied vom Netzwerk Recherche. Und da unsere Sendung Redaktionskonferenz heißt, bedeutet, dass wir beide sind nicht allein, sondern wir haben ein bisschen Unterstützung. Die Claudia Müller aus den Nachrichten ist da. Hallo Claudia.
Hallo.
Claudia, du hast ja mit Recherche auch ein bisschen zu tun, weil du unter anderem für die Kollegen von Monitor auch als Autorin tätig bist. Das
genau.
Heißt, da ist Recherche für euch sicherlich auch immer schon ein Begriff gewesen.
Durchaus, sollte es sein.
Ja.
Ist und es auch.
Das ist gut. Und Nora Hespers ist da für die Online-Redaktion. Hallo Nora.
Hallo, guten Abend.
David, warum braucht die WAZ eine Rechercheredaktion?
Also die WAZ ist ja nicht nur die WAZ, sondern ist die WAZ Mediengruppe. Das sind diverse Zeitungen. Also ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, aber das sind so schätzungsweise 70, 80 Redaktionen. Und als eine Redaktion von den ganz vielen Redaktionen gibt es jetzt halt eine Rechercheredaktion. Und die arbeitet allen diversen Zeitungen teilweise zu. Teilweise arbeiten wir mit den Kollegen, teilweise unterstützen wir die Kollegen. Und einer der Gründe, warum wir ins Leben gerufen worden sind, ist der, mehr gute Stücke zu machen. Und zwar nicht nur durch eigene Arbeit, sondern eben auch, dass wir anderen Leuten helfen, ihre Arbeit zu verbessern.
Das erklär uns mal. Fang mal an, also wenn du sagst 70, 80 Redaktionen und ihr liefert denen zu, das heißt, über wie viele Leute reden wir da bei euch?
Also, da muss ich ein bisschen ausholen, auch wenn es langweilig ist. Also die WAZ Mediengruppe hat halt in Nordrhein-Westfalen 5 Zeitungen. Davon sind 4 Zeitungen zusammen.
Also WAZ, NRZ, Westfälische Rundschau.
Und Westfalenpost und Iserlohner Kreisanzeige, auf den ich besonders stolz bin.
Ja, die 5.
Und 4 davon, also alle ohne Iserlohner Kreisanzeige, die haben zusammen einen Content-Desk. Und das heißt, an dem Content-Desk, da werden die zentralen Inhalte produziert. Da arbeite ich. Jetzt hat aber jede Zeitung noch eigene Redaktion und eigene Lokalredaktion und eigene Mantelredaktion und wie gesagt jede Menge. Und jeder macht was anderes. Also eine Lokalredaktion macht stinknormale Lokalberichterstattung. Manchmal ist das aber so, dass ein Lokaler irgendeine gute Geschichte hat, die er entweder nicht selber machen kann oder wo der nicht weiß, wie er mit der Geschichte zurande kommt. In beiden Fällen können wir helfen. Also einmal, dass wir die Geschichte übernehmen, dass wir sagen, okay, dann machen wir die. Oder dass wir dem Kollegen vor Ort sagen, pass auf, da kannst du Informationen bekriegen. Wenn du jetzt in dem Bereich Informanten brauchst, können wir dir raten, mach das, versuche es so. Oder dass wir Leuten auch konkret Akten besorgen, wenn es halt um größere, aufwendigere Sachen geht, die ein Lokalkollege nie im Leben hinkriegen würde.
Kannst du mal ein Beispiel erzählen?
Also das Beispiel, was mir am ehesten einfällt, da ging es um ein Förderprojekt der EU, Loremo hieß das, da haben die so ein Plastikfahrzeug zusammengeschraubt und haben das in NRW verkauft als große Erfindung. Und das sollte halt hier gebaut werden und sollte eine weltweite Automobilindustrie-Neuentwicklung werden in Dorsten. Dorsten ist ein Kaff. Also das ist das Erste, was einem auffällt. Eigentlich kann das nicht sein. Und das ist dann auch nichts gewesen. Die sind dann pleite gegangen, die Kohle war weg. Und dann ging es halt drum, okay, wer hat denn jetzt das Geld gekriegt und was ist zwischendurch damit passiert? Und die Unterlagen zu besorgen, konnte die Lokalredaktion nicht leisten. Die lagen alle am Ende im Projektträger Jülich, da beim Kernforschungszentrum. Und da haben wir dann die Akten rausgeholt und den Kollegen in Dorsten gegeben.
Warum können die das nicht? Weil die keine Zeit dazu haben oder weil auch ein bisschen Know-how fehlt oder woran liegt's?
Also an beiden. Also das eine ist das Know-how, du musst halt bestimmte Abläufe einhalten. Also wenn du halt Akten besorgst, das war jetzt auf Basis vom IFG.
Also Informationsfreiheitsgesetz.
Das ist das erste. Das zweite Know-how, was halt auch ein bisschen Spezialwissen ist, wo liegt was. Also wo kriege ich was? Das ist ja nicht so, dass du einfach dann beim Ministerium anrufst und sagst, so guten Tag, ne, schick mir mal die Akten, sondern musst du halt gucken, wo ist der Aktenplan, wo sind die verteilt worden, wo sind die am Schluss gelandet. Und der dritte ist Zeit. Zeit ist in der Lokalredaktion sehr knapp. Die Kollegin, die das vor Ort gemacht hat, war eine freie Kollegin. Noch knappere Zeit. Und wenn man die jetzt damit belastet hätte, das alles selber zu lernen, hätte die vielleicht 3-4 Wochen gebraucht, alleine um die Abläufe kennenzulernen. Und das ist dann unwirtschaftlich. Und jetzt, dann haben wir das gemacht.
Klar, ja. Also es klingt im Prinzip auch so ein Stück weit wie so eine interne Fort- und Ausbildung, die dann mit der Redaktion etabliert wurde.
Ja, also das ist eine Idee, das will ich. Da sind wir auch dran, das machen wir immer wieder, dass wir interne Weiterbildung machen. Ist aber auch sehr schwer, weil du halt, wie gesagt, Leute hast, die in sehr starken Abhängigkeiten zu ihren Lokalredaktionen stehen, wo das halt sehr schwierig ist. Aber die Idee ist da, wir wollen die Leute intern weiterbilden, ja.
Aber gibt's da Widerstände, also aus den Redaktionen, dass gesagt wird, so nach dem Motto, mir muss ja auch niemand erklären, wie Journalismus geht. Also ja, sind ja auch einige dann durchaus schon länger dabei, die das ja
absolut machen. Also das ist auch eines der größten Schwierigkeiten und Probleme, die es gibt. Und zwar, jeder spricht von Recherche. Und jeder hat da ein anderes Verständnis von. Also du hast ein Wort, aber grob geschätzt 48 Bedeutung. Und dann gibt's halt viele Kollegen, die halten das für Recherche, wenn man einen Pressesprecher anruft. Dann die halten Pressesprecher für Quellen. Das gibt's. So, und jetzt musst du halt den Leuten versuchen zu erklären, ohne dass die beleidigt sind. Ne? So ein Pressesprecher, also den rufe ich am Schluss vielleicht an, aber nicht vorher. Und so, da fängt das an.
Ich habe mich auch gerade gefragt, so ein bisschen, also sind die da nicht, ich hake da mal ein, sind die nicht beleidigt? Also ich stelle mir jetzt die freie Kollegin vor, die gräbt die Geschichte aus und dann kennt man das im Journalismus ja auch, gerade bei Freiberuflern, da habe ich eine Geschichte ausgegangen, das ist ja meine. Jetzt kommt ihr von der Rechercheredaktion, sagt, ihr könnt das alles besser und nehmt mir meine Geschichte weg. Ist das ein Problem oder wie funktioniert das dann?
Also das Problem gibt's auch, also klar, also da gibt's alles, was menschlich ist. In dem konkreten Fall war das aber kein Problem, weil die Kollegin sehr froh war, dass wir ihr halt einen Teil der Arbeit abnehmen konnten. Wir haben ihr nicht die Geschichte abgenommen, sondern haben sie auch die Geschichte machen lassen. Also wir haben wirklich nur die Akten besorgt und rübergeschoben und haben wir das auch gegessen.
Das heißt, wie viele Leute seid ihr bei euch in der Rechercheredaktion?
Also wir waren 6, jetzt sind wir noch 4. Wir haben jetzt gerade eine Blattstrukturreform gehabt, gerade eben, da sind 2 Leute weg. Und aus unserem Content-Test-Bereich sind ach, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich glaube, 16 oder 20 Leute sind dann da raus und in die Lokalredaktion geschickt worden. Also der Zentralbereich ist reduziert worden. Und ja.
Aber heißt das, so ein bisschen die Tendenz geht schon wieder dahin, euch kleiner zu machen, wenn du sagst, von 6 auf 4 runter?
Ich glaube, noch kleiner geht nicht. Also wenn es noch kleiner wäre, dann wäre ich weg. Also dann ist das für mich auch gegessen. Aber man muss sich das so vorstellen, man ist ja nicht im luftleeren Raum und da ist halt ein ganz enormer ökonomischer Druck lastet auf einer Redaktion. Gerade auf der WAZ lastet im Moment ein ganz erbärmlicher Druck. Also der hängt da halt zusammen mit Auflagenrückgängen, der hängt zusammen mit einer Übernahme, die jetzt gerade passiert ist. Da muss Geld verdient werden und zwar nennenswertes Geld. Und da wird halt nach den Mustern geguckt, wie man das am besten machen kann und das ist halt der Grund.
Jetzt hast du vorhin gesagt, also Unterstützung für die Redaktion ist das eine, aber ihr macht auch eigene Geschichten.
Ja, wir machen auch eigene Geschichten. Also wir machen alles Mögliche. Wir machen eigene Geschichten, wir machen hier Kurse, wir machen Unterstützung, wir arbeiten mit Lokalkollegen zusammen, wir machen alles Mögliche.
Sind das denn bei euch ausschließlich 4 festangestellte Kollegen oder habt ihr dann auch noch einen Pool von freien Kollegen, die euch irgendwie zuarbeiten?
Mit Freien ist das sehr schwer. Also ich habe ab und an Freie dabei, also die dann auch frei arbeiten. Aber das Problem bei Freien ist dann oft, dass die auch sehr unzuverlässig sind. Und die Sachen, die ich mache, also vielleicht erkläre ich mal in 3-4 Sätzen, was so eine klassische Geschichte ist, die ich mache. Also wir haben jetzt eine Afghanistan-Recherche gemacht zum Afghanistan-Krieg. Die hat jetzt gedauert 1,5 Jahre. Da habe ich halt irgendwann mit angefangen und dann ist das immer so vor sich hingetröppelt und da wieder ein bisschen recherchiert, Thema? da. Zum Afghanistan-Krieg, da ging es halt um den Kriegsablauf. Also einfach eine, wenn ich so will, eine Evaluation des Krieges über 10 Jahre. Und da musste halt jede Menge Papier besorgt werden. Also das ist jetzt halt noch nicht veröffentlicht, deswegen kann ich da nicht so viel zu erzählen. Aber das dauert halt 1,5 Jahre, sowas überhaupt fertig zu machen. Und wenn ich jetzt einen freien Kollegen dabei habe, der haut mir zwischendurch ab. Der sagt dann, ey, ich möchte auch irgendwann mal was drucken. Und ich sag so, ja, nö, sammeln wir mal weiter.
Gut, das hat natürlich auch teilweise ja noch mit ökonomischen Dingen zu tun, ne? Also ich meine, das kennt ja auch jeder Freie. Ich hatte durchaus auch schon die Diskussion, dass man das, was man da reingesteckt hat, das, was Recherche ist, dass das nicht gesehen wird. Und dann die Frage ist, was hast du denn gemacht? Und wenn man Verständnis hat davon, dass man eben nicht nur andere Artikel liest und dass man sich so irgendwie darauf verlässt, was mal da und da steht, sondern wenn man wirklich sagt, ich will es juristisch korrekt haben und ich will es selber verstehen und ich gehe eben auch hin zu den Leuten, besorge mir Akten, dann dauert das einfach länger. Und dann ist auch ganz klar die Frage, wer ist bereit, das zu bezahlen? Ne? Und gestern ist auch von der WAZ, kam das bei euch aus der Redaktion von dem Daniel Drepper, eine relativ große Geschichte gekommen, genau, die ja auch seit über einem Jahr.
Setz uns kurz ins Bild, worum es thematisch geht.
Da geht es um die Frage, welche Art von Sport stellen wir uns vor? Und zwar haben sie da auch nach dem IFG, so wie ich es rausgelesen habe, nach dem Informationsfreiheitsgesetz da Akten beschafft, wo es um die Frage geht, gibt es, wie viel Medaillen wollen wir verdienen? Setzt der DOSB da quasi irgendwelche geheimen vor?
Vorgaben,
genau. Und da gibt's natürlich eine große Geheimniskrämerei. Und das ist die Frage, warum geben die das nicht raus? Warum haben die Interesse daran? Und wo generell die Frage gestellt wurde, brauchen wir Förderung? Ist die Förderung richtig und gut? Und das ist schon eine relativ große Geschichte gewesen, oder?
Ja, sicher, die läuft auch. Also das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ist jetzt ewig gelaufen und da wird jetzt halt angefangen zu veröffentlichen. Kannst dir vorstellen, wie so ein Kuchen, wo dann nach und nach Scheiben abgeschnitten werden und da wird jetzt veröffentlicht. Dann können wir monatelang auf den Sack gehen.
Das heißt im Klartext, ihr habt auch mehrere Geschichten. Wenn ihr so ein Ding gemacht habt über ein Jahr, anderthalb, dann habt ihr eine Geschichte, wo ihr sozusagen mit startet. Aber ihr wisst auch, ihr habt Follow-up-Geschichten, die ihr immer wieder ins Bett bringen könnt, einfach um das Thema auf Rollen zu halten.
Ja, genau. Oder wenn man halt gerade nichts zu tun hat.
Und im Zweifel vielleicht auch, damit es sich rentiert, weil so viel Recherche muss ja dann auch einfach irgendwie abgegolten werden. Wenn man da nur ein Thema draus macht, glaube ich, rentiert sich das einfach nicht.
Also habt ihr ein messbares Instrument? Also habt ihr sozusagen, weil du gerade sagst, ökonomischer Druck bei der WAZ, das ist ja auch bekannt, auf der einen Seite ökonomischer Druck, auf der anderen Seite gilt das immer noch als europäisches Vorzeigeverlagshaus, was gute Renditen hat. Habt ihr so einen Druck, dass ihr sagt, keine Ahnung, ihr müsst so und so viele Zeilen im Jahr liefern oder so und so viele Geschichten oder habt ihr so ein Erfolgsgradmesser oder sowas?
Nicht wirklich. Also ich habe halt gesagt, so als meine Zielvorgabe, was ich erreichen möchte, ich möchte im Jahr eine Geschichte haben, über die man in der Bundesrepublik spricht und dann so, was weiß ich, so 10 Geschichten, über die man in NRW spricht und eine unbestimmte Zahl von exklusiven Geschichten im Ruhrgebiet. So, das ist mein Maßstab. Und ja, mehr nicht, mehr gibt's nicht. Aber ich, wo du gerade davon gesprochen hast, dass man halt verschiedene Verwertungen anleiern muss. Da bin ich halt hinterher. Das ist halt das, wo ich glaube, wo man richtig auch nochmal ökonomisch was reißen kann. Wir haben so eine Geschichte gemacht, da haben wir über die Arbeit der Stasi im Ruhrgebiet nachgeforscht. Also was macht die Stasi da? Was hat die da gemacht? Und was machen die Leute heute? Wo sind die und wo haben die ihr Geld gebunkert? Und wie ist das mit der Fluchtkohle gewesen? Ein sehr umfangreiches Ding auch, hat auch ewig gedauert und ist dann vor ein paar Monaten jetzt fertig geworden. Und da haben wir einen Online-Special rausgemacht, wo man sich so durchklicken kann, iPad optimiert. Und dann haben wir da die Stasi-Akten von so einem Krupp-IM reingestellt. Da kann man gucken, was hat er denn dem KGB so geliefert. Ne? Und so ein Scheiß halt. Und für uns war das halt wichtig zu lernen, wie sowas geht. Weil diese Instrumente können wir dann für andere Recherchen wieder zusammenpacken und dann als Einzelstücke wieder verkaufen. Gleichzeitig ist das ein Ding, wo ich halt glaube, dass man Wertschöpfungsketten verlängern kann. Wir machen halt einmal so eine Geschichte dann als Serie in der Zeitung. Also da kommen jetzt immer mal wieder so Stasi-Geschichten rein. So, wenn Platz ist oder so, oder wenn man Lust hat. Das sind lange gut recherchierte Stücke. Eines fing an, Günther Hecht stinkt nach Schnaps und ist ein Vaterlandsverräter. Das war ein grandioser erster Satz.
Gute erste Sätze, ja.
Nee, sowas halt. Und dann eben kompakte Sachen, die man als eigenständige Stücke verkaufen kann. Und dann eine weitere Verlängerung ist dann eben zum Buch. Da sind wir halt mit dem Klartext-Verlag auch zusammen. und gucken, was kann man da machen, lohnt sich das überhaupt, ne? Will einer überhaupt so Bücher kaufen oder macht man elektronische Bücher?
Was für Leute habt ihr da? Weil also ganz klar, jetzt ist mehrfach gefallen, man muss Akten besorgen und vor allen Dingen auch lesen können. Also Akte haben heißt ja nicht Akte verstehen. Also dann müsst ihr Leute haben, die im Zweifelsfall auch in der Lage sind, alle Darstellungsformen zu bedienen, plus ein Buch zu schreiben. Die müssen auch online fit sein. Also sind das Generalisten, Journalisten oder habt ihr auch, keine Ahnung, einen Juristen mit dabei, der sich gut mit Informationsfreiheitsgesetz oder persönlicher Selbstbestimmung oder irgendwie so auskennt? Was für ein Team ist das?
Also wir haben unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Leute. Also der Daniel und ich, wir kennen uns mit dem IFG ganz gut aus. Der, dann haben wir einen dabei, der ist halt nur dafür da, Akten zu beschaffen. Der taucht doch nie irgendwo auf. Also der ist tatsächlich nur ein Aktenbeschaffer. Und mit dem mache ich gerade eine geile Sache zum Schalke. Da wird nächstes Jahr Spaß geben. Und ja, so, und dann der Klaus Brandt. Der Klaus Brandt ist halt ein sehr, sehr beeindruckender Menschenöffner. Also eine der wichtigen Sachen bei so Recherchen ist halt Menschenöffnen. Und der ist jetzt halt durchgezogen und hat die letzten Monate damit zugebracht, rauszukriegen, wo denn die Terroristen im Ruhrgebiet wohnen. Und das ist halt auch geil. Also ich meine, da wohnt dann der Leibwächter von Osama Bin im Laden auf der Alleestraße in Bochum, dann direkt gegenüber vom Kruppwerk. Das ist halt abgefahren. Und wenn man dann so da durchgeht, geil, ne? Und dazu musst du halt Menschen öffnen. Das kriegst du halt nicht hin, wenn du Akten liest, da kannst du vergessen, wenn du Akten liest.
Ja. Habt ihr denn die Zeit, also wenn du vorhin geschildert hast, was ihr da alles machen müsst und jetzt, also das ist ja unheimlich zeitintensiv, könnt ihr euch das frei, habt ihr da freie Hand? Könnt ihr das machen, wozu ihr Lust habt?
Ich sag mal so, bisher hat mir keiner das Gegenteil gesagt.
Das ist ja auch schon mal ein Luxus.
Ja, 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 also ich, absolut, ich bin da schon in einer schlechten Position.
Ja, das sagt David Schraven. Er ist heute bei uns zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz, die wir mal genannt haben. Mehr Handwerk, die Recherche kommt und wie weit sie kommt, das klären wir gleich. D-Radio Wissen, der Rocksender, die Redaktionskonferenz. Mehr Handwerk, die Recherche kommt direkt nach dem Schlagzeug. Nora Espers, du hast für uns so ein bisschen das auch drin, was bei Facebook, Google Plus los ist. Und auch da kommen die ersten Reaktionen auf unsere Sendung oder Fragen, nämlich welche?
Es gibt relativ viele Reaktionen bei Google Plus, muss man sagen. Und die meisten finden es super, dass wir das Thema machen. Also es kommt sehr gut an, auch bei Facebook. Und wir haben gefragt, ob man Positivbeispiele nennen kann von gut recherchierten Geschichten und auch die finden die User. Also es gibt halt nicht nur Kritik daran, dass der Qualitätsjournalismus, der in letzter Zeit in aller Munde ist, gar nicht mehr vorhanden ist, sondern es gibt Leute, die Geschichten gefunden haben, die sie super finden und auch zum Beispiel Blogs nennen, die gut recherchieren, wie zum Beispiel den Spreeblick oder netzpolitik.org.
Unter anderem ja auch Blogs, die wir bei uns in der Webshow immer wieder auch mal als Quelle benutzen. Ja,
ja. Ja. Also
ich würde an einem Punkt gerne nochmal andocken, der da heißt Geld. Claudia, du arbeitest unter anderem auch für die Kollegen vom Monitor, vom Westdeutschen Rundfunk, was ja auch immer seit Jahren oder von Anbeginn auch so ein bisschen als eine der investigativen Journalismusstätten und Wiegen gilt. Wie ist das denn da bei Recherche? Du arbeitest als freie Autorin, wird da Recherche entsprechend auch bezahlt? Weil ganz üblich ist es ja im Journalismus überhaupt in Deutschland, dass im Prinzip immer nach Länge gezahlt wird. Ich kriege ein Zeilengeld oder ich kriege einen Beitrag bezahlt, der ist 3, 4, 5 oder 6 Minuten, ganz egal wie viel Arbeit da drin steckt. Wird da Recherche auch wirklich, als freier Journalist muss ich mich das ja fragen, vergütet?
Ja, also anders würde das natürlich nicht funktionieren, ne? Und ich meine, Monitor, das ist ganz klar, die haben, da wird einmal gesendet alle 3, 4, 5 Wochen und da wird, ja, also da wird auf jeden Fall bezahlt, sonst würde man das ja auch, also von irgendwas muss man ja irgendwie seine Wohnung und sein Essen bezahlen. Ich glaube aber, dass das Problem nicht da liegt, was die Bezahlung angeht, in den expliziten Recherche-Units oder Rechercheorganisationen, wie es Monitor ist oder bei der WAZ oder in den jetzt angefangenen Recherche-Redaktionen, sondern das Problem ist, glaube ich, eher tatsächlich in anderen Redaktionen, wo natürlich auch ein anderer Druck herrscht, wo vielleicht es eine tägliche Sendung, eine tägliche Publikation gibt oder eine wöchentliche, da wo es einfach auch immer um Geld geht, es geht einfach immer mehr um Geld, alle müssen sparen und dann kommen da, glaube ich, eher die Fragen zu, was hast du denn da gemacht und warum brauchst du denn da jetzt so lange? Natürlich auch, weil da Kollegen unterschiedlich rangehen. Ja? Also wenn es andere Kollegen so nach dem Motto machen in 3 Tagen und ich brauche da länger für, dann muss ich natürlich begründen, warum ich das mache und da gibt es schon immer mal Auseinandersetzungen.
David, wie ist das bei euch, wenn ihr, du hast vorhin erzählt, ihr habt freie Kolleginnen und Kollegen, mit denen ihr dann Geschichten auch macht aus Lokalredaktionen. Jetzt weiß man, dass die Zeilensätze in Lokalredaktionen jetzt nicht besonders üppig sind. Also wenn man mal normale Regionalzeitungen nimmt, wo ja die meisten freien Journalisten in Deutschland für arbeiten, da reden wir über ein Zeilengeld von 15, 18, 21 Cent pro Zeile und die Artikel haben eine durchschnittliche Länge von 60 bis 70 Zeilen. Also da kann ich mir ausrechnen, da verdiene ich ein paar Euro. Habt ihr da die Chance zu sagen, pass auf, wir zahlen mehr?
Kommt vor. Kommt vor. Aber ich glaube, das Pferd wird da falsch rum aufgezäunt. Und zwar, wenn ich mir überlege, dass ich eine Geschichte mache, dann mache ich keine Lokalgeschichte mit 60 Zeilen irgendwo, für die ich, was weiß ich, was kriegt man da? 10 Euro? 15 Euro? Keine Ahnung.
In der Größenordnung sind wir da unterwegs, ja. Wenn du ein Bild dazu machst, kriegst du 30.
Ja, aber wenn ich so eine Geschichte mache, die so viel wert ist, dann kriege ich auch das dafür. Im Zweifel weniger. Mhm. So, und dann muss ich mir überlegen, welche Geschichten mache ich. Wenn ich jetzt in so einem Städtchen bin, was fällt mir jetzt ein für einen Kaff? Weiß ich nicht. Ich hatte letztens eine Geschichte aus Duisburg. Ist auch ein Kaff, aber ein ganz besonderes.
Ja.
So, und dann hast du halt eine Geschichte, das ist eine Lokalgeschichte, da geht's halt darum, wie ein Kulturzentrum verschoben wird. Wenn ich so eine Geschichte machen kann, kriege ich erstmal viel mehr Platz. Dann bin ich nicht der Typ, der mit 60 Zeilen ankommt, sondern ich bin der Typ, also jetzt als Freier, der ankommt und sagt, Thomas, ich brauche ein bisschen mehr. Und dann sagen die halt so, ja, kriegst 100 Zeilen. Und dann sagst du, ja, ich habe gedacht, ein bisschen mehr, ich meine so eine Seite. Oder hab da zwei.
Ja? Da sagt der Lokalchef, gibt's nicht bei uns.
Dann sagt der Lokalchef, gibt's nicht bei uns. Aber wenn die Geschichte taucht, entweder nimmt er die dann mit einer ganzen Seite oder ich sag, hör mal, dann eben nicht, dann gehe ich zum WDR, verklopp die. Also da die Geschichte. Wenn ich eine gute Geschichte habe, dann ist das am Ende scheißegal, wo die erscheint und wie das Örtchen heißt, aus der die Geschichte kommt. Dann geht dann um die Geschichte. Was weiß ich, Chronik eines angekündigten Mordes von Gabriel Garcia Marquez ist eine Geschichte am Arsch der Welt in Kolumbien im Urwald. Die ist 50 Jahre alt, die Leute lesen das heute und kaufen sich das Buch. Okay, der Typ ist auch Nobelpreisträger geworden. Aber weißt du, ich meine, ein russisches Sprichwort sagt, ne, schlecht ist der Soldat, der kein General werden will. Ne? Wenn ich mich anstrenge im Lokalen und sage, ich mache nur die geilen Geschichten, oder da stecke ich meine Arbeit rein und begnüge mich dann auch über eine vielleicht lange Lernzeit von 10 Jahren, damit ich sehr wenig verdiene. Aber dann habe ich hier drauf, dann kann ich die langen Geschichten machen, dann kann ich die coolen Geschichten machen, dann weiß ich, wie das geht. So, dann mache ich am Ende auch mehr Geld.
Um eine Größenordnung einfach reinzubringen, es gibt so eine Umfrage vom DJV, die haben die, also vom Deutschen Journalistenverband der Gewerkschaft, die sagen, ungefähr 25.000 Menschen in Deutschland sind hauptberuflich, freiberufliche Journalisten und die verdienen brutto im Durchschnitt 2.200 Euro, einfach um den Hörern mal so grob eine Orientierung zu geben, was natürlich nicht besonders viel ist, wenn man sieht, viele von denen haben Studium, viele von denen haben Volontariat, also eine zweite Berufsausbildung. Na, also, aber du sagst ganz klar, die Überzeugungstäter, die da auch Engagement reinbringen, setzen sich letztendlich auch durch.
Also für mich, also ich bin mit der Meinung auch sicher nicht einer, der da prägend ist oder so, ne? Aber ich für mich zumindest, ich denke mir, das ist ein großes Haifischbecken. Also, und wenn ich mir jetzt überlege, bin ich jetzt einer von den Fischen, der frisst oder einer von den Fischen, der gefressen wird, ne? Dann würde ich mich persönlich immer dazu so überlegen, so besser fressen. Und wenn ich aber fressen will, dann muss ich mir doch irgendwann überlegen, ne, wie ich besser sein kann. Und in so einem Wettbewerb steht man. Und wenn ihr mal überlegst, diese Auswahl, die du gerade präsentiert hast, da mit den 22.000 Mannequins, die davon leben, das ist ja ein sich verschlankender Markt. Das heißt ja, am Ende bleiben nicht 22.000 über, sondern vielleicht 15.000, vielleicht nur 10.000. Und wenn du dann auch überlegst, dass junge Leute reindrängen, die alten Leute verdrängen, also ich bin jetzt ein Halbaltersack, ne? Ich bin in 10 Jahren Alterssack, dann muss ich auch meine Ellenbogen ausfahren, damit die jungen Leute nicht aus dem Sattel leben. Ne? Und das ist dann eben der Kampf, der Wettbewerb. Und da muss man sich überlegen, womit setze ich mich durch? Mit der Geschichte, die im Lokalteil läuft für 70 Zeilen, 18 irgendwas. Ne? Mhm. Damit wirst du dich nicht durchsetzen. Dann wirst du deinen Lebensunterhalt nicht mitverdienen können. Mhm. Und das stört mich gerade bei jungen Studenten, die anfangen und die dann denken, irgendwie einer schenkt denen das. Ne? Der so schenkt mir ein Thema, helft mir noch die Recherche zu machen und am Ende schreibe ich 200 Zeilen Bullshit. Ne?
Wobei das, glaube ich, generell nochmal das Thema streift, warum mache ich Journalismus? Warum bin ich Journalist geworden? Mhm. Und da gibt es einfach auch, sagen wir mal, sehr unterschiedliche Antworten, wo es nicht mehr um die Sache geht, sondern sondern wo man eben irgendwas mit Medien machen will oder wo man ernsthaft gesagt bekommt, ich will gern vor die Kamera.
Also ich will Moderator und sowas, ne? werden oder was auch immer, ja.
Wo man sich schon irgendwie fragen muss, ob das jetzt wirklich die Motivation ist, warum man Journalist geworden ist. Und da muss man sich ja schon immer mal wieder überprüfen und sich das ernsthaft fragen. Wobei ich eben auch finde, dass teilweise, also ich habe in Bewerbungsgesprächen für Volontariate gesessen und da wurde einem das als große Naivität ausgelegt, dass man quasi gesagt hat, man ist Überzeugungstäter und vielleicht auch in irgendeiner Form Idealist und man steht für bestimmte Grundwerte und dass man die sich bewahrt. Ich stehe jetzt noch relativ am Anfang, aber dass man die sich bewahrt, ich glaube, das ist ehrlich gesagt relativ selten. Also man begegnet da sehr, sehr vielen Zynikern in diesem Beruf, ja, sehr, sehr vielen Menschen, die irgendwie einfach, weiß ich nicht, wo mal irgendwie ihre Überlegungen irgendwie liegen gelassen haben. Und das ist, finde ich, auch ein schwieriges Signal für junge Leute und für junge Leute, die in den Beruf strömen, weil natürlich eigentlich mehr Menschen sagen müssten so, hey, ja, irgendwie an den Dingen orientieren wir uns und für die stehen wir auch und für die stehen wir auch ein und nehmen da vielleicht auch mal einen Kampf in Kauf.
Heißt das aus eurer Sicht auch, dass es eigentlich immer noch zu wenig Bewusstsein dafür gibt, dass Recherche was wert ist oder ein professioneller Beruf. Also ich denke mal so, wenn wir ins Ausland gucken, wenn wir in den angelsächsischen Journalismus gucken, da gibt es Fact-Checker, also die Leute, die nur die Fakten überprüfen, das macht in Deutschland fast nur der Spiegel. Es gibt in dem Sinne, mal mehr oder weniger.
Ja, nach Bertram Weiß, das ist insgesamt einer.
Ja, immerhin. Der immerhin die Fakten überprüft. Aber ist es so, dass wir zu wenig im deutschen Journalismus ein Bewusstsein dafür haben, dass Recherche wichtig ist. Wir legen unheimlich viel Wert auf Meinungsjournalismus, auf die Edelfeder, auf eine tolle Schreibeseite 3 der Süddeutschen ist wichtig, der Tagesthemenkommentar ist wichtig, aber die gut recherchierte Faktengeschichte nicht. Ist das immer noch so ein Bewusstseinsding?
Das ist auf jeden Fall ein Bewusstseinsding, ja. Das ist ein Handwerksding, ja. Und ich glaube eben, vielleicht hört es hier wieder blöd an, aber ich denke wieder vom Markt her. Was kann man verkaufen? Welche Geschichten kann man verkaufen? Wir haben halt lange wie die Maden im Speck gelebt, im ganzen Journalismusbereich und konnten im Prinzip das machen, was wir so uns überlegt haben. Und die Leute haben per Abo in eine Zeitung gekauft oder beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk per GEZ. So, und jetzt ist halt der ökonomische Druck da. Jetzt musst du deine Geschichten so machen, dass die Leute die haben wollen. Im Idealfall so haben wollen, dass die, obwohl die Informationen über das Internet kostenlos kriegen, immer noch sagen, und dafür gebe ich jetzt Geld aus. So, das sind nicht Hunderttausende von Menschen, aber die gibt es, die da machen. Da musst du überlegen, welche Stories wollen die kaufen. Die wollen Geschichten kaufen, die gut sind, die schön erzählt sind, die inhaltsstark sind, die einen berühren, die emotionalen Ebenen streifen. So, was ist das? Im Idealfall ist das ein dickes Buch, Frank Schätzing, was weiß ich, 1000 Seiten oder so, keine Ahnung. 1 Million verkaufte mindestens, also vielleicht auch 6, was weiß ich, jede Menge.
Also Wochenendauflage von der Watz.
Ja, da war nicht mal ein Bild drin. Das ist halt das. Weißt du, bei uns erzählen die immer was von Layout und so, wie wichtig das ist.
Aber große Bilder sind schnell geschrieben.
Ja. Ja, und aber nochmal einen Satz noch dazu, dieser Marktgeschichte. Ne? Und diese Geschichten kriegst du nur hin, wenn du vernünftige Inhalte hast. Vernünftige Inhalte kriegst du nur über Recherche. Und dann kannst du halt erzählen, dann kannst du Geschichten erzählen.
Also ich glaube, was vielleicht auch passieren muss, ist ein bisschen größere Enttäuschung noch über die schnell recherchierten Geschichten, die reißerischen, die sich nachher als völlig haltlos entpuppen. Was ja, finde ich, Gott sei Dank immer häufiger passiert, dadurch, dass es Watchblogs gibt, wie den Bildblog zum Beispiel, der ganz häufig einfach nicht gut recherchierte Geschichten nicht nur von der Bild enttarnt und offenlegt, wo halt Missstände sind und wo man dann einfach feststellt, okay, wenn ich was glauben will oder wenn ich was lesen oder wenn ich Inhalte rezipieren will, die mich weiterbringen, dann muss ich Zeit investieren zum Beispiel. Also dann, ne, kann ich eben nicht nur Headlines lesen, sondern dann muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen, merke aber dann auch, dass ich davon einfach einen Mehrwert habe, weil mich das wirklich interessiert und weil ich mich dann tief auch in ein Thema mit reinversetzen kann, das mich im Zweifel auch einfach betrifft.
Ja. Also ein Satz dazu, ne? Ich glaube das halt auch. Und ich habe habe eine Zeit lang mal beim Blog mitgemacht, der hieß Ruhrbarone. Das war so ganz okay, hat Spaß gemacht, ne? Da waren wir beides, da waren wir auch manchmal sehr krawallig, ne? Aber gehört dazu.
Sag ruhig.
Da hatte ich halt eine Geschichte gemacht, die war 32 DIN A4 Seiten lang ausgedruckt. In einem Blog, da denkt man halt, liest keine Sau, ne? Aber ich wollte halt einfach erzählen, ne? Die waren nicht mal gut geschrieben. Aber das haben die Leute gelesen, einfach nur, weil eine Geschichte war, die nahe ging. Ne? Und da waren halt ziemlich viele Kommentare, wo ich halt sehr stolz drauf war. Ne?
Was ich mich halt frage an der Stelle ist, wenn ich mir heute Leute angucke, die in den Beruf reinkommen, die Radio Wissen zum Beispiel, wir hier sind auch so eine Mischung aus relativ jungen vielen Kollegen und auch erfahrenen Kollegen, wir versuchen hier so eine Mischung hinzukriegen. Das Recherchehandwerk ist doch trotzdem noch nicht da. Also ich merke jetzt, ihr zum Beispiel bei der WAZ sagt, wir versuchen auch Workshops anzubieten. Wenn man auch in Fortbildungseinrichtungen guckt, gibt es Recherchekurse. Aber zum Beispiel, ich habe noch ein Volontariat gemacht, da gab es nicht einen Recherchekurs und das war bei einer großen deutschen öffentlich-rechtlichen Anstalt. Also wird da nicht auch tatsächlich nicht richtig ausgebildet? Werden nicht die Qualifikationen beigebracht, auch in Journalistikstudiengängen oder auch in Verlagen oder Rundfunkanstalten, die ich eigentlich brauche?
Ja, das ist eben das, was ich vorhin sagte. Jeder denkt, er kennt Recherche. Und weißt du, auch die Leute, die an den verschiedenen Schulen denken, dass sie Recherche ausbilden, denken das ja. Also das ist ja nicht so, dass die denken, die machen das nicht, sondern die denken, ja, machen wir. Ne? Bloß, ich glaube, die haben nie gelernt, wie man Quellen erschließt. Dass das halt ein langwieriger Prozess ist, wie man das durchführt, welche Tricks es da gibt. Die haben nie gelernt oder können auch nicht vermitteln, weil sie vielleicht noch nicht mal wissen, wie das geht, wie man soziales Networking so betreibt, dass am Ende die Informationen bei einem selber bleiben. Ein kurzes Beispiel vielleicht.
Gerne.
Diese Recherchearbeit im sozialen Bereich, die ist ungefähr so.
Als sozialen Netzwerk meinst du jetzt?
Nein, ich meine nicht im computersozialen Netzwerk, sondern ich meine halt, ich will aus dem Verfassungsschutz Material haben. Wie komme ich da dran? Da komme ich nicht dran, wenn ich da zur Tür gehe und sage, guten Tag, ich hätte das gerne. Sondern da muss man halt soziales Netzwerken betreiben, nicht über Internet ein bisschen hin und her googeln, sondern ich muss mir überlegen, so das Beispiel, ich will auf eine Party von einem Typ, der mich nicht leiden kann, der mich nicht eingeladen hat, dann will ich bei dem in das Schlafzimmer und dann will ich, dass der mir im Schlafzimmer seine dreckige Unterwäsche auf den Tisch legt. Das ist das Ziel. Und da dran zu kommen, das geht. Am Ende wird dich keiner mögen und die werden dich alle hassen, aber das geht und das kann man auch vermitteln, glaube ich.
Heißt im Klartext, um beim Beispiel zu bleiben, ich müsste erstmal verstehen, wie arbeitet der Verfassungsschutz. Dann muss ich verstehen, an welcher Stelle sind welche Informationen. Häufig sind ja so mittlere Hierarchieebene gute Quellen, also wo Leute noch die Sachahnung haben und an die dann ranzugehen. Oder wie geht ihr da vor?
Nee.
Sondern?
Also da kann man, glaube ich, so weitgehend auch so erzählen. Jetzt muss ich mir immer überlegen. Also alles kann ich nicht da jetzt erzählen, aber ein paar Sachen.
Ja.
Also zum Beispiel musst du immer überlegen, wo sind die Ausflüsse, also wo sind die Andockstationen, wo sind die Punkte, an denen Informationen übergeben werden. Die musst du alle wissen. Da musst du wissen, wer von denen hat geschworen. Da gibt ja Leute, die schwören. Also die schwören, dass sie nichts verraten dürfen. So, gegen Spurverstoßen ist in Deutschland immer schwierig. Da musst du schon echte Gründe haben. Aber dann hast du da drumherum immer Leute, die nicht geschworen haben. Das sind die Nächsten, an die du gehst. Und dann kannst du dich halt so Stück für Stück weiter hangeln und dann wird halt aus einem Bereich, was weiß ich, womit einmal 20 Ungeschworene sind, ne? Telefonnummern werden da raus, da werden dann Feiern raus, da werden dann Podiumsdiskussionen raus und da geht man dann hin, da treibt man sich rum, da verteilt man Visitenkarten, da wird man nett.
Im Prinzip ist Recherchieren Denken.
Ja.
Nachdenken. Überlegen. Nicht, manchmal ist es viel, viel sinnvoller, am Anfang sich hinzusetzen und die ersten Gedanken, die man hat, aufzuschreiben. Nicht irgendwie erstes Google. Das ist ja auch, das gibt's auch so ein Verschieben in der Wortwahl rein. Recherchieren ist nicht googeln oder so, ja, sondern das ist auch so dieses zum Telefon greifen, hingehen und denken. Einfach immer wieder, wie er es auch gerade gesagt hat, nachdenken, weiterdenken. Das ist eigentlich das Recherchieren.
Aber wenn man überall hingeht, also vor allen Dingen, wenn man da hingeht, wo es anderen Leuten wehtut, tritt man dann immer als die Person auf, die man ist und sagt, guten Tag, ich bin Journalist, sodass der andere weiß, okay, der zieht mir irgendwann die Hose aus?
Unterschiedlich.
Also, wie viele Versionen von Visitenkarten gibt's?
Nein, ich mache immer, also ich kann nicht so gut undercover. Also ich finde, das Mittel ist legitim, wenn es halt gerechtfertigt ist. Also wenn der Missstand, den ich aufdecken will, so hoch ist, dass es gerechtfertigt ist, dass ich sage, okay, dann gehe ich mal als Paulchen Panther. Ne? Das ist machbar. Aber ich mache es nicht, weil mir ist das zu kompliziert. Ich kann mir gerade mal meine Telefonnummer merken und dann noch verschiedene Identitäten, da kriege ich nicht hin. Aber ich sage immer, dass ich Journalist bin, aber ich sage das nicht unbedingt in meinem ersten Satz. Ich hatte mal so einen turkmenischen... Aber das ist eine andere Geschichte.
Aber es ist ein sehr schöner erster Satz.
Ja, ich hatte mal so ein Also, in sozialen Netzwerken muss man zu Hause sein. Das bedeutet, ich muss verstehen, wie Strukturen arbeiten, wo Informationen übergeben werden, wo im Zweifelsfall auch Schwachstellen sind. Sind das auch Sachen, die ihr klassisch berücksichtigt? Also arbeitet ihr mit sowas wie Recherchehypothese? Habt ihr einen Rechercheplan? Es gibt ja diesen Grundsatz von außen nach innen recherchieren. Du hast das vorhin schon mal so gesagt, ich rufe den Pressesprecher als letztes an. Also den Bösewicht, dem ich was vorwerfe, rufe ich dann an, wenn ich alle Fakten schon klar habe und eigentlich nur noch eine Stellungnahme will. Und wenn er keine gibt, mache ich die Geschichte trotzdem. Also das sind für euch auch Grundsätze, die ihr wirklich beherzigt.
Ja, also das ist auch wieder eine Frage von Geschichte. Es gibt auch Geschichten, die machen wir schnell, aber in der Regel ist das halt sehr langwieriges, sehr, sehr aufwendiges Hintergrundarbeiten. Also nehmen wir die Terrorgeschichte von Klaus Brandt. Ne? Da hat er jetzt monatelang im Hintergrund gearbeitet und erstmal Quellen eröffnet. Also wirklich von Tür zu Tür fahren, guten Tag sagen und dann, ich meine, weißt du, von so einem Terroristen, der in Afghanistan rumtourt, von dem keiner was weiß, ist das recht schwierig, in Deutschland soziale Netzwerke rauszukriegen. Ne? Und der ist nun mal auch nicht bei Facebook, Google und sonst was. Also das ist halt aufwendig. Dann kriegst du halt irgendwann die Schule raus, dann kriegst du irgendwann mal raus, welche Lehrer waren da, dann gehst du mit den Lehrern alte Bücher durch und so. Und so arbeitest du dich halt immer weiter in dessen soziales Umfeld hinein.
Gibt es irgendwas, das wäre so eine Frage, also tauscht ihr euch da auch, also es gibt die WAZ, es gibt andere Rechercheredaktionen, die mehr oder weniger auch ähnlich arbeiten, also dieser Zulieferergedanke, den gibt es ja ganz häufig oder auch die Überprüfung oder auch von mir aus eigene Geschichten zu machen, gibt es was, dass ihr Sachen von internationalen Kollegen lernt, also weil ich immer denke, naja, dieses wirklich saubere Recherchehandwerk ist in Deutschland ja doch einfach recht jung, also tauscht ihr euch da international irgendwie aus? Ich denke wirklich an die großen CNN, BBC, New York Times, Washington Post, also so die Klassiker, die einem immer in den Kopf kommen.
Ja, also da bin ich halt ganz schrecklich hinterher. Jetzt habe ich hier so einen Knopf entdeckt, da kann ich dran drehen, jetzt höre ich mich ganz komisch an. Also die Amis, die Amerikaner, die sind uns halt im weiten Bereich unheimlich voraus. So eines der wichtigsten Themenfelder, was im Moment erst in Deutschland erschlossen wird, ist Datenjournalismus. Also wir können jetzt mittlerweile sehr viele Daten kriegen in unterschiedlicher Aufbereitungsstufe. In Deutschland lernen wir gerade damit umzugehen. Wir lernen im Prinzip gerade Excel-Tabelle. So, die Amis, die sind da mittlerweile so weit, die können halt die Dinger selber programmieren. Die programmieren sich zur Not eigene Programme, um dann halt eben die Daten auszulesen. Und da gibt's halt richtig geile Sachen. Also ProPublica, die machen extrem gute Sachen.
Die Pulitzer-Preisträger aus dem vergangenen Jahr.
Ja, ein paar Mal schon. Ja. Und die New York Times, die macht total irres Zeug damit. Und das ist so eine Sache, wenn ich meine, ich bin da hinterher, heißt das, als Beitrag für das Netzwerk Recherche, weil ich da mal versuche, ich das halt zu fördern, dass wir halt die Leute ranholen. Wir hatten erst vor 2 Monaten ein Treffen, wo halt die Leute von ProPublica da waren und von der New York Times da waren, wo man sich mit denen direkt unterhalten konnte. Wir hatten Leute vom Institute for Investigative Reporting da, den David Kaplan. Das war halt, wow, das war halt eine große Inspiration. Und jetzt versuche ich halt, den Daniel Drepper, von dem du gerade gesprochen hast, den versuche ich da jetzt irgendwie reinzuquengeln, dass er halt mal dahin kommt. Und ich will da lernen. Also ich will halt aus diesem Entwicklungslandstatus, ne, hinaus und will, ja.
Gibt es denn in Deutschland, also sorry, bitte.
Ich wollte gerade sagen, quengeln ist also auch eine Eigenschaft, die man durchaus mitbringen muss.
Ja, ja, auf jeden Fall, quengeln ist ganz wichtig.
Gibt es denn in Deutschland Redaktionen, von denen ihr viel lernen könnt? Oder habt ihr schon das Gefühl, naja, also dass die Süddeutsche zum Beispiel hat, glaube ich, ein Team von 3 Leuten. Also nachdem Leyendecker immer so als Einzelfigur stand, hat man die mittlerweile 2 Leute an die Seite gestellt bei der Süddeutschen. Habt ihr das Gefühl, da gibt es Redaktionen, von denen ihr lernen könnt? Oder seid ihr da schon in dem Bewusstsein, naja, so weit wie wir ist eigentlich auch niemand so richtig hier?
Doch, doch, doch. Also wir sind da, also es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Also wenn ich zum Beispiel die Süddeutsche nehme, die machen andere Geschichten als wir. Die machen, die arbeiten viel klassischer, auf ganz klassischen Art und Weise. Also die machen, soweit ich weiß, relativ wenig mit großen Datenrecherchen. Die sind so auf dem klassischen Feld unterwegs, aber da auch sehr, sehr gut. Ich meine, die haben den John Götz mit dazu geholt, das ist schon, hätte ich auch gerne. Dann die anderen Kollegen da, also von der Bild, die sind sehr gut, die gefallen mir, die machen einen guten Job.
Die machen dann auch so Geschichten wie eine 14-Jährige, die tot ist, weil es gut recherchiert ist?
Nein, nein, die Bild hat halt, also Bild ist nicht Bild. Also du hast halt bei der Bild jede Menge Leute, die halt Sachen machen, die grenzwertig sind. Und dann hast du da ein kleines Team, die in meinen Augen sehr gute Arbeit leisten. Und was auch kaum Leute wissen, die können dann auch in der Bild-Zeitung auch mal 1000 Zeilen schreiben. Also das geht auch. Finde ich beeindruckend. Die sind ganz gut. Dann der Oliver Schrömm, Der ist
beim Stern.
Beim Stern extrem gut. Der ist halt in den Datenbereichen, machen die sehr viel, wo ich sehr, sehr neidisch drauf gucke. Ne? So, gibt schon einige.
Ja. David Schraven ist bei uns zu Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz und er hat gerade schon ein Stichwort gesagt, das ist das Netzwerk Recherche, was es damit auf sich hat und wie die Organisation arbeitet und sich auch versucht, ein bisschen neu zu erfinden. Darüber reden wir gleich. Sie hören die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Zu Gast ist David Schraven, der leitet die Rechercheredaktion bei der WAZ und ist Vorstandsmitglied vom Netzwerk Recherche. David, du hast uns AC/DC mitgebracht. Bedeutet das auch, dass bei der Recherche man durchaus mal hart sein muss?
Nein, das ist einfach eine gute Musik.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Nein, nein.
Wie ist das für dich? Wir haben vorhin mal, du hast so gesagt, wenn du einen fragst oder Leute fragst, dann hast du 49 Definitionen von Recherche. Wenn du das für dich auf den Punkt bringen müsstest, was ist für dich eine gute, was zeichnet eine gute Recherche aus? Oder was ist Recherche für dich?
Also eine Recherche ist erstmal eine umfassende Sache. Also eine Recherche heißt für mich, dass ich alle verfügbaren Quellen mir besorge zu einem Thema, wenn es relevant genug ist, alle nicht verfügbaren Quellen zum Thema besorge, möglichst alle Augenzeugen gesprochen habe, wobei das immer die schlechtesten Zeugen sind, die es gibt, und alle Zusammenhänge durchdrungen habe. Also wenn ich weiß, warum ist was, wie passiert.
Davon weichst du aber selbst auch ab, wenn du vorhin sagst, wir machen auch mal schnelle Geschichten. Das machst du dann sehenden Auges, oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, genau. Also manchmal ist das halt so, dann hast du halt einen Fall, der ist ziemlich eindeutig. Das ist eine Geschichte, von der weißt du, die hat nicht so eine besonders hohe Relevanz. Und dann sagst du halt, mein Gott, dann mache ich das auch mal schnell. Mhm. Also, was weiß ich, da war so eine Direktorin vom Regionalverband Ruhr, das ist so ein Verband, den kennt kein Mensch. Das ist eine Direktorin, die kennt so eigentlich auch keiner, die war nachher mal Wirtschaftsministerin. So, die hat sich einen Dienstwagen mal extra bezahlen lassen. Da habe ich die Quelle für. Also ich habe ein Papier, da steht da drin, ich habe den Bericht vom Rechnungsprüfungsamt, da muss ich nichts mehr verstehen, da kann ich das auch schreiben. Ne? So.
Sind das Sachen, die ihr selbst besorgt oder seid ihr mittlerweile so weit, dass im Zweifelsfall auch Leute mal bei euch anrufen oder auch mal was in Papierkorb, in Postkorb schmeißen?
Also das ist, ich sage immer, es gibt verschiedene Arten zu angeln. Das gibt Zielangeln, das gibt halt mit weiten Maschen angeln, das gibt Treibangeln. Du hast ganz viele verschiedene Varianten, wie du angeln kannst. Und auf jeder Methode fängst halt Fische, mal große, mal kleine. Wir haben so ein anonymes Postfach eingerichtet, da können halt Leute einfach Sachen abwerfen. Kommt vor, machen Leute. Das sind mal große Sachen, das sind mal kleine Sachen, sind mal lokale Sachen, alles Mögliche kommt da rein.
Postfach ist, heißt elektronisch oder heißt analog?
Analog auch, aber da kommt selten was. Aber elektronisch und da kommt so jeden Tag kommt da was. Immer mal wieder. Mal gute Sachen, mal schlechte Sachen. Heute habe ich noch nicht gelesen, da habe ich bloß vorhin gesehen, da waren ein paar drin. Muss ich bei Gelegenheit mal machen. Und das ist so das eine, das ist so das weite Netz, das ist so eine Angel, die liegt eigentlich immer rum und vielleicht kommt mal ein Fisch. Dann gibt's Zielangeln. Wir haben hier, der Daniel, das ist so ein anderes Projekt, was wir zusammen machen, da geht dann um Fußballdoping. Also ich und der Daniel, wir sind überzeugt, im Fußball wird gedopt. Warum soll da nicht gedopt werden? Also ist einfach eine Sache, die ist klar. So, aber wir haben keine Beweise, wir haben nichts. Wie kommt man dran? Jetzt haben wir eine Internetseite gemacht, fußballdoping.de. Und da bringen wir halt immer mal wieder Geschichten über Fußballdoping. Alles, was es so gibt, Bekannteres, Unbekannteres. Und dabei bringen wir immer wieder die Kontakte. Also, wie ist der Daniel zu erreichen? Wie ist die Redaktion zu erreichen? Immer dabei. So, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner, der sich mit Fußballdoping beschäftigt, darüber nachdenkt, vielleicht selber gedoppt hat, dass der mal auf diese Internetseite guckt. Und schon haben wir eine Chance hinzukriegen. Das ist Zielfischen.
Heißt im Klartext, er verfolgt dann auch die IP-Adresse zurück und guckt, wer es ist.
Nein, das ist so viel zu kompliziert. Nein, der soll uns anrufen.
Ach so, ja, das geht auch. Treibt dich das an? Ist das Jagdlust oder ist das so eine Grundüberzeugung, dass es sowas braucht in der Demokratie, was ihr macht? Also was ist so auf der persönlichen Ebene das, was es bringt? Du hast vorhin gesagt, da waren die Mikros nicht offen. Ja, jetzt fahre ich in Urlaub, dann bleibt die Geschichte auch mal liegen. Also da ist Jagdfieber.
Nee, das ist ja klar, natürlich ist das auch Sport. Ne? Natürlich ist das auch so, dass ich dann total Bock drauf habe. Ne? Also wenn ich jetzt hier diese Combat 80 Nazis habe, ne, natürlich will ich die verfolgen. Da habe ich Bock drauf. Ne? Und da ist auch meine Hemmschwelle sehr niedrig. Aber eigentlich finde ich das unheimlich wichtig für eine Entwicklung von einer Demokratie. Da ist jetzt kein Scheiß, hört sich immer doof an, ist aber so.
Nein, das hört sich eben nicht doof an. Ich finde, es klingt immer so abgegriffen und es klingt so, als ob man es irgendwie sagen müsste, weil man es sagen müsste, aber irgendwie wird es zu wenig ehrlich gesagt, finde ich.
Sagt auch David Schraven, er ist heute Abend zu Gast und er hat uns auch dieses Stück hier mitgebracht. Mit ihm reden wir gleich noch nach 7 weiter und das ist Motorhead, Ace of Spades.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die haben wir heute genannt, mehr Handwerk, die Recherche kommt und wir haben gerade die Nachrichten gehört und bleiben da auch noch einen Moment bei. Claudia Müller aus der Nachrichtenredaktion ist heute die ganze Zeit schon da. Claudia, bei uns ist so ein bisschen Tradition, dass wir um kurz nach 7 mal auf die Themen schauen, die es nicht in die Nachrichten heute geschafft haben. Welche sind das denn?
Ja, wir haben heute lang mit uns gerungen. Ich lernte ja, Ironie funktioniert nicht so beim Radio. Nee, man ist immer wieder erstaunt, was da so kommt über die Agenturen. Hier zum Beispiel Leipzigs Oberbürgermeister Herr Jung ist nicht enttäuscht über Olympia aus von Leipzig. Dazu muss man vielleicht noch erklären, dass Leipzig sich mal gefühlt vor 25 Jahren, real eher vor, glaube ich, 10 Jahren beworben hat für das Austragen der Spiele 2012, die ja jetzt am Freitag beginnen. Und es gibt ernsthaft hat eben Herr Jung dem Mitteldeutschen Rundfunk gesagt, dass er eben nicht traurig ist. Er verwies auf den Gigantomanismus der Spiele, der sich von Peking bis London fortgesetzt hätte.
Garmisch-Partenkirchen ist auch nicht traurig, dass sie dieses Jahr nicht die Sommerspiele haben.
Also das ist natürlich auch sowas, was man jetzt merkt. Ne? Olympia ist überall und jedes dritte Staubkorn, das noch irgendwie über London fällt, schafft es in die Nachrichtenagenturen.
Habt ihr denn auch was raussortiert, was nichts mit Olympia zu tun hat? Oder?
Ja, wir hatten dann zum Beispiel noch so ein 2-Meter-Hai, der gerade an dem belgischen Strand mit Badegästen schwimmt. Das ist natürlich auch wieder so ein Beispiel für Tiere gehen immer, Tiere funktionieren immer, Tiere sind toll. Und
Das war doch ein vegetarischer Hai, ne?
Genau, das habe ich nämlich gestern noch gehört tatsächlich. Es ist ein vegetarischer Hai, der bis zu 10 Meter lang werden kann, aber jetzt nur 2 ist und alle sind aufgeregt, aber er isst ja nur Pflanzen und deswegen ist er ungefährlich für Menschen.
Vielleicht schmeckt er gut.
Ja, aber er soll, glaube ich, da noch friedlich seine Runden schwimmen.
Okay. Hört sich nach Badeloch an.
Genau, ja. Klar, das Sommerloch und die Krokodile und die Haie und Problembären dieser Welt. Was tatsächlich aber schwieriger ist, rauszufiltern, ist teilweise in den Wissensnachrichten, wo wir natürlich auch immer wieder Meldungen bekommen, irgendein Durchbruch bei Alzheimer, bei Krebs, bei AIDS. Das ist natürlich auch was schwieriger, weil
es nicht auf den ersten Blick einzuordnen
genau,
ist.
Genau, und man dann einfach da muss man auch sagen, natürlich, ne, bei den Nachrichten, das ist eine ganz andere Taktung. Da ist Recherche dann durchaus auch einfach begrenzt. Da geht's um Neuigkeiten und eben nicht um den großen Zusammenhang. Und wir haben da für uns dann so ein paar Regeln aufgestellt. Ja, wann ist es eine Nachricht und wann eher nicht. Eher nicht ist, wenn es natürlich nur auf Tierversuchen basiert, zum Beispiel, wenn schon in dem Fachjournal, wo es veröffentlicht wurde, so gesagt wird, es könnte eventuell eine Neuigkeit sein oder es könnte eventuell helfen, es ist vielversprechend, dann muss man da auch einfach immer aufpassen. In dem Fall ging es um Alzheimer, also ein neues Medikament, was eventuell bei Alzheimer hilft. Da muss man natürlich sich auch einfach seiner Verantwortung bewusst sein, die da heißt, ich alarmiere vielleicht ganz, ganz viele Menschen, die sich Hoffnung machen, dass diese Therapie jetzt übermorgen auf den Markt kommt, weil man ja immer noch sagen muss, in dem Stadion, wo wir hier sind, das heißt, es ist in einem Fachjournal erschienen, bis das dann tatsächlich irgendwann in Kliniken kommt und an Menschen wirklich ausgetestet wird oder dann wirklich auf den breiten Markt kommt, da vergehen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Das ist sowas, womit wir öfter mal konfrontiert werden und wir dann auch immer eher vorsichtig sind und sagen, eben nicht Hoffnung wecken, gerade bei den großen Themen und dann immer eher sagen.
Im Zweifelsfall eher streng sein und aussortieren.
Genau, ja.
Ja. Danke dir. Das sind sozusagen ein bisschen die Nicht-Nachrichten von heute. Und bevor wir das Hammer-Rätsel des Tages lösen, haben wir nochmal Motorhead und auch mit The Hammer. Ein Stück aus der neuen Musikfarbe bei D-Radio Wissen, Motorhead mit The Hammer.
Ich freue mich schon so.
7:10 bedeutet bei uns auch immer, es ist so ein bisschen die Zeit, das Aerobics-Rätsel einmal rundspielen für die Ohren vom Tag aufzulösen. Nora, wie war denn heute unsere Aufgabe?
Unsere Aufgabe war quasi der gespielte Witz, wenn ich das mal ein bisschen lapidar sage. Und zwar haben wir eine kleine Szene nachgespielt und man musste ein bisschen um die Ecke denken, um diesen Begriff zu erraten.
Hi Stefan.
Ach, du bist jetzt hier drin?
Ja, du, ich nehme gerade meine Texte für die Aerobics auf, dauert nicht lang.
Ja, Moment, die sollte ich doch heute übernehmen.
Nee, ich bin dran. Hey du, und ich habe mich jetzt auch schon vorbereitet.
Ja, ich auch. Was ist das denn für ein Mist?
Na komm, wir losen's aus. Pass mal auf. Ich schreibe jetzt hier unsere beiden Namen auf zwei Zettel. Stefan Martin. Und der Christian macht dann gleich die Glücksfee.
Okay.
Christian, kannst du mal rüberkommen? Ja, Moment.
Okay, was gibt's?
Das Problem ist, wir sind beide heute irgendwie eingeteilt fürs Aerobic und jetzt müssen wir auslosen, wer den Text aufnimmt.
Und ich soll jetzt ein Los aussuchen, oder was?
Ja, genau.
So, da haben wir den Gewinner. Unser Rätsel spricht heute Martin. Nora, jetzt musst du uns helfen.
Muss ich? Du hast eben noch ganz laut Aha gesagt,
ja,
aber du hast gestern
so
schon gewonnen.
Ich habe so eine Ahnung, wo das hingeht. David, du als Gast darfst den ersten Versuch starten. Welchen Begriff suchen wir?
Ich habe spontan gedacht Biko.
Was für ein Ding?
Biko aus der Muppet Show am Anfang.
Ach so,
Aber sonst, danach habe ich den Faden verloren.
Das wäre ziemlich viel Text für Biko gewesen.
Ja. Claudia?
I don't have a clue.
Ich glaube, es ist, glaube ich, das habe ich als Tipp vorhin noch gelesen in den Moderationsinformationen. Es geht darum, dass das was mit unserem Beruf zu tun hat.
Ja.
Und da ja was gelost wird,
ja,
glaube ich, dass da was gezogen wird.
Ja.
Und da Martin und Stefan ja Sprecher sind im weitesten Sinne in diesem Rätsel, ist das eine Sprecherziehung oder wenn man es anders ausspricht.
Sprecherziehung.
Ah.
Hier, ich hau mal den Gong.
Da schauen wir, ich kann sagen, da verdient sich jemand den Gong.
Ja.
Das haben,
wer hat das denn gewusst?
Ja, nicht so viele, muss man sagen.
Außer Claudia.
Das haben insgesamt drei Leute gewusst. Und
sagten auch.
Ich glaube.
Top-Antwort.
Also, genau. Also, ich würde sagen, das Wetter war schön und die meisten hatten keine Zeit, die Radiowissen
absolut
zu hören. Wobei man uns auch übers Internet empfangen kann, per Smartphone zum Beispiel oder Android.
App,
ne?
DAB+,
wollte ich gerade sagen.
Stream.
Also, Leute, hört uns auch draußen bitte, wenn es geht. ja, aber wir ziehen natürlich trotzdem und wie immer sagt der Gast Stopp. Ich schattle hier mal durch drei
Stopp.
Leute. Dann ist es Martin Röhrl.
Der das hat ist nicht der Martin, der gerade gesprochen
hat. Nein, das stimmt. Yay! Ja. Und der hat sogar seine T-Shirt-Größe angegeben, damit wir ihm ein D-Radio-Wissen-T-Shirt schicken können. Größe M.
Größe M, ein D-Radio-Wissen-T-Shirt.
Weil wir damit nicht zu viel verraten haben.
Größe M geht raus an Martin. Weißes T-Shirt mit grünem Zug D-Radio-Wissen. Und das ist auch das Programm, was Sie gerade hören. Die Redaktionskonferenz, wir haben sie heute mal genannt, mehr Handwerk, die Recherche kommt. Und wir haben uns einen Experten dazu eingeladen. David Schraven ist hier. Er leitet die Rechercheredaktion bei der WAZ und ist Vorstandsmitglied im Netzwerk Recherche. Und darüber würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen reden. Du bist, glaube ich, seit 2007 Vorstandsmitglied beim Netzwerk und mittlerweile Schatzmeister.
Kassenwart,
okay, sorry.
Kleiner Verein.
Ja, dann hast du sozusagen den Umbruch überlebt. Also ich rekapituliere nochmal, im Jahr 2011 hat das Netzwerk Recherche ja sein 10-Jähriges gefeiert oder feiern wollen. Dann gab es einen großen Krach bei der Mitgliederversammlung. Ich weiß das, weil ich selbst da war und seit 2003 im Netzwerk Recherche auch Mitglied bin. Ich habe damals auch bei D-Radio Wissen darüber berichtet. Das Netzwerk Recherche hat Fördergelder zu Unrecht bekommen von der Bundeszentrale für politische Bildung. Rund 75.000 Euro und zwar für die Förderung der Jahreskonferenzen 2007 bis 2010. Das Problem dabei war, dass die Bundeszentrale nur fördert, wenn der Veranstalter, also das Netzwerk Recherche, mit der Jahreskonferenz Verlust macht. Und genau das war eben nicht der Fall. Also mit der Konferenz wurde kein Verlust gemacht. Und wenn ich das richtig wiedergebe, hat das Netzwerk inklusive dieser 75.000 Euro Verfahren, Wirtschaftsprüfung und so weiter mittlerweile 130.000 Euro all in all ausgegeben. Wie ist da gerade der Stand in diesem Verfahren?
Also, Tendenz steigend. Also dann ist jetzt
super.
130 und irgendwann, also 135 oder so, ist alles eine sehr teure Angelegenheit. Also eigentlich gibt es da keinen neuen Stand. Also die Ermittlungen laufen, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Soweit ich weiß, laufen die Ermittlungen gegen den damaligen Vorsitzenden, Thomas Leif.
Der mittlerweile zurückgetreten ist.
Der dann zurückgetreten ist, klar, selbstverständlich.
Mhm.
Und das ist es. Also insgesamt, glaube ich, ist die ganze Sache ganz gut bewältigt. Wir haben damals diesen Vorgang selber aufklären können. Wir haben den Vorgang selber veröffentlichen können. Wir haben alle Unterlagen, alles geprüft, haben alles veröffentlicht, alles mittlerweile auch im Internet veröffentlicht. Und es ist halt beschissen worden, ja. Und das haben wir aufgeklärt.
Jetzt gibt es Kritiker bis heute, die sagen, naja, so transparent, wie ihr es jetzt darstellt, im Nachhinein ist es eben nicht. Also das Problem, was damals ja, glaube ich, auch offensichtlich war, dass der Vorstand untereinander nicht geredet hat. Hat sich das, also der Vorstand ist ja letztes Jahr ausgetauscht worden, ich glaube, bis auf dich, du bist vorher drin geblieben, warst vorher drin und bist jetzt auch noch drin?
Nee, noch der Markus Grill auch,
okay,
zum Beispiel.
Aber hat sich das nachhaltig geändert? Also wenn man damals sagt, Leute haben nicht miteinander geredet, wie stellt ihr sicher, dass sowas nicht nochmal passiert?
Also die Leute haben miteinander geredet, nur nicht über das Wichtige. Also und zwar, das war halt eine Sache, wo ich mich und ein paar andere uns sehr darum bemüht haben, dass halt über die Finanzsachen auch öffentlich, also offen geredet wird untereinander. Das war halt nicht der Fall. Und das haben wir jetzt geändert, indem wir halt Vier-Augen-Prinzip eingeführt haben. Wir haben zusätzlich bei relevanten Ausgaben eine Gesamtverpflichtung geschaffen, also dass der Gesamtvorstand informiert werden muss. Das gab es vorher alles nicht. Vorher war das ein ziemlich diktatorischer Verein.
Das, und das stellt ihr jetzt sicher, dass das nicht mehr so ist durch diese Maßnahmen?
Ich hoffe es, ne? Also erstmal ist das wie alles ein soziales Gewebe, ne? Und erstmal ist das jetzt durch die Strukturen, die neu sind, so aufgestellt, dass sowas nicht mehr passieren sollte. Aber wer kann die Garantie übernehmen? Keiner, ne? Sondern kommt immer darauf an, dass halt die Mitglieder, die Vorstandsleute, dass sie sich nicht unterbuttern lassen und dass sie halt zur Not dann eben auch die Ellenbogen ausfahren.
Damals ist viel Vertrauen auch verloren gegangen. Also etliche oder zumindest ein paar Mitglieder sind auch ausgetreten aus dem Netzwerk Recherche. Was tut ihr, um auch die Mitglieder, also ich muss zugeben, man fängt ja dann an zu überlegen, will man in so einem Verein Mitglied sein oder nicht. Man unterstützt das ideell und so weiter und auch finanziell und überlegt, ob man darin Mitglied bleibt. Wie schafft ihr es, da Vertrauen auch zurückzugewinnen?
Also das Erste und Wichtigste war sicherlich die aktive Aufbereitung, also dass wir die ganze Sache so offen, wie es irgend nur ging, aufgearbeitet haben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir halt zu jeder Tat gehört ein Täter. Also wir haben auch genannt, wer Verantwortung hat und Verantwortung übernehmen muss. Obwohl der das nicht so sieht, aber das ist was anderes. Was noch? Ah ja, und dann als nächstes geht es auch um die Arbeit. Also die Arbeit, die wir machen, muss halt auch ordentlich sein. Also wenn wir von Arbeit sprechen, geht es halt darum, was weiß ich, wir wollen den Datenjournalismus in Deutschland verfestigen. Da machen wir halt eine Konferenz dazu, produzieren jetzt ein Buch dazu, wir holen die Leute ran, die hier unterrichten können. Oder wir machen jetzt in den nächsten Monaten eine Konferenz zu Lokaljournalismus in München, wo wir halt schwierige, vernachlässigte Themen angehen und da möglichst praktisch mitarbeiten. Und so kriegen wir Vertrauen zurück, davon bin ich fest überzeugt.
Es gab im Nachgang, auch im vergangenen Jahr und auch bis kurz vor der Jahrestagung dieses Jahr, immer wieder ganz verschiedene Vorwürfe aus ganz verschiedenen Ecken. Also der Vorstand wäre nicht transparent, das habe ich gerade schon gesagt. Der Wirtschaftsprüfer sei nicht vernünftig beauftragt gewesen im Nachgang zu diesen Fördergeldern, die zurückgezahlt werden mussten. Die ehemalige Kassenwärtin sei rausgemobbt worden. Also es gab eine ganze Reihe von Vorwürfen, wo ich zum Beispiel auch persönlich sagen muss, selbst wenn man die Dokumente gelesen hat, kommt man irgendwann an den Punkt, dass man es im Detail auch nicht mehr nachvollziehen kann. Heißt das auch, dass die Strukturen zu unübersichtlich waren? Also macht ihr es insgesamt in Zukunft eine Nummer kleiner, um es auch sicherer im Griff zu haben? Oder was ist so die Taktik für die Zukunft?
Also grundsätzlich ist die Taktik für die Zukunft, dass wir das alles sehr, sehr viel besser verteilen. Also dass halt die einzelnen Leute, die im Vorstand sind, ihre Aufgaben eigenständiger erfüllen können. Wobei man dann eben diese Grundlagen berücksichtigen muss, wie eben Vier-Augen-Prinzip. Das ist halt eine. Das andere ist aber auch, wenn du diese Vorwürfe, die da gekommen sind, zurückverfolgst oder mal anguckst, was ist denn überhaupt gewesen? Das ist nicht viel gewesen. Die Leute, die da unter, also du musst dir das so vorstellen, da ist halt ein Verein von egozentrischen Bastarden. So, jetzt hat der Verein Theater. Was passiert? Natürlich werden die alle sauer und fallen übereinander her und schreien sich an und machen das, was sie machen. Ne? Ist ja klar, das ist ja kein Kegelzüchterverein, die dann sagen so, nein, wir sind nicht kritisch. Ne? Da sind halt die Leute, die auf ihre Fahnen geschrieben haben, wir sind kritisch. Deswegen finde ich, was da passiert ist und im Nachgang passiert ist, das ist alles noch Kindergeburtstag, alles nur in Ordnung. Ne? Und die Vorwürfe, die da gekommen sind, ne? Mein Gott, wir haben die alle mal aufgeschrieben, haben die alle ausgewertet, kann jeder nachlesen, wenn er möchte, auf der Internetseite. Ich finde das alles nicht so schlimm. Mich interessiert hat, wie geht das weiter, wie kriegen wir das so hin, dass wir halt die wichtigen Punkte verfolgen. Das ist halt Unterstützung von Lokaljournalismus, das ist Ausbildung Und das ist eben Wissenstransfer, dass wir halt das hinkriegen. Sachen, die neu entwickelt werden, meinetwegen in Amerika oder woanders, in Norwegen, die sind auch viel weiter als wir. Selbst die Schweden sind weiter als wir. Dass die halt hier eingesetzt werden und hier nachvollzogen werden.
Das heißt, Konferenzen müssen nach Deutschland kommen. Das heißt, Redaktionen müssen miteinander kooperieren. Wie stellt ihr beim Nachwuchs sicher, dass wirklich auch das Handwerk ausgerüstet wird? Was ist mit Universitäten? Greift ihr Leute ab? Was ist mit Stipendien? Seid ihr da aktiv?
Ja, also wir haben ein eigenes Stipendienprogramm, weil auch vernetzt ist mit einem anderen Stipendienprogramm. Also wir haben einmal mit der Otto Brenner Stiftung zusammen ein Programm. Da geht es um allgemeine Recherchenstipendien. Dann haben wir ein eigenes Recherchestipendienprogramm. Da geht es vor allen Dingen um Lokaljournalismus. Den wollen wir fördern. Da darf sich jeder bewerben, der möchte. Das ist halt eine. Wir sind mit Universitäten zugange. Da machen wir halt viele Sachen. Aber viel passiert auch eben durch die Leute selber. Also ich kann für mich jetzt zum Beispiel sagen, bei uns an der Journalistenschule Ruhr, das ist halt von der WAZ, die hat so eine eigene Journalistenschule. Wie gesagt, großer Konzern, viele Abteilungen. Und da biete ich halt so ein Recherchelabor an. Da können halt Volontäre sich bewerben und dann mache ich mit denen so ein Projekt mal über ein Jahr, wo die halt mal ein Jahr arbeiten können. Da wird dann vom Verlag unterstützt. Die werden dann rausgenommen aus den Redaktionen, die können komplett mal so ein fettes Ding machen.
Gucken wir mal zum Abschluss dann auch in die Zukunft. Also wir haben jetzt so in den vergangenen 10 Jahren diese Tendenz, dass sich die Rechercheredaktionen stärker gründen. Also beim Norddeutschen Rundfunk, die gibt es schon lange. Wir haben den Stern erwähnt, Spiegel sowieso. Es gibt die alteingesessenen Schlachthäuser wie Monitor, Panorama, um in die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu gehen. Es gibt euch. Das hast du vorhin schon gesagt, ihr seid schon wieder von 6 auf 4 runter oder so. Also wird sich das in Deutschland durchsetzen oder ist das jetzt mal eine Modeerscheinung und wir sagen in 10 Jahren, weißt du was, der schnelle Content ist doch der konsumiert wird, weil das Klickzahlen bringt oder weil die Leute dafür zahlen? Oder ist es was sich vielleicht nachhaltig durchsetzen kann?
Nein, also meine feste Überzeugung ist, dass der ganze Rechercheberuf oder der ganze Journalistenberuf, dass der sich ausdifferenzieren wird. Du wirst halt Leute haben, die werden halt schnelle Geschäft machen. Du wirst Leute haben, die werden halt so Hintergrundrecherchen machen. Du wirst Leute haben, die schön schreiben. Also ich meine, eine gut recherchierte Geschichte. Ne? Ich bin ein ziemlich erbärmlicher Schreiber. Und ich fände das manchmal schön, wenn ich einen habe, der gut schreiben kann, der alles mal ordentlich redigiert. Ne? So, da wird es halt Spezialisierung geben und ich glaube halt, dass sich am Ende so eine Mischung durchsetzt, wo halt Spezialisten das machen, was sie am besten können und dann zusammen ein Produkt herstellen, was sich bombig verkauft. Und der Unterschied, oder wenn du mal überlegst, was ist denn der Unterschied, der gemacht wird durch die Medienkrise? Die gesamte Lebenserhaltung der Medienlandschaft verändert sich. Wir gehen weg von einer werbefinanzierten Welt in eine leserfinanzierte Welt. Und der Leser interessiert sich nicht für Werbung.
Obwohl momentan die Werbeeinnahmen schon noch den Großteil der Einnahmen weniger ausmachen.
Die Werbung brechen nur weg, das ist das Problem.
Ja, nicht aber die momentan Leser. Ist es noch der Großteil. Also es ist sehr in the long run gedacht. Ne?
Nein. Guck dir mal die Entwicklung der Aldi-Anzeigen an. Guck dir die Entwicklung der Lidl-Anzeigen an. Da ist ein Kunde weg und mit dem Kunden gehen 15 Millionen. So, das sind Umsätze. Hm. Da ist das doch scheißegal, ob 5 Leser weg sind. Hm. Ja, da geht die große Musik hin. Und wenn du dann überlegst,
Leser brechen ja auch weg, ne? Also da muss man wirklich gucken, wofür sind die bereit, Geld auszugeben.
Genau, und ich sag halt, die werden in Zukunft bereit sein, Geld auszugeben für geile Geschichten. Und deswegen glaube ich halt, dass diese langen Geschichten, die guten Geschichten, werden sich sehr, sehr durchsetzen.
Das sagt David Schraven. Er ist Vorstandsmitglied beim Netzwerk Recherche und leitet die Rechercheredaktion der WAZ. Und er war heute Abend zu Gast bei uns in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Vielen Dank dafür.
Ja, danke euch. Hat Spaß gemacht.
Nachhören können Sie das Ganze, wenn Sie mögen, auch bei uns auf der Homepage, wie immer, dradiowissen.de. Aus den Nachrichten war mit dabei Claudia Müller. Dank dir auch dafür. Nora Haspers aus der Online-Redaktion bei uns. Auch dir vielen Dank. Die Technik der Sendung hatte Andreas Reder. Mein Name ist Sven Präger. Ich sage tschüss.